Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Dass der sonntägliche Gottesdienst nicht mehr zum Verkaufsschlager taugt, das hat sich rumgesprochen, auch in den christlichen Kirchen selbst. Und die Frage nach den Gründen dafür, die so naheliegend wie die Gründe vielfältig sind. Die evangelische Kirche in Deutschland hat ihre Mitglieder befragt und nun die Ergebnisse diskutiert. Darüber sprechen wir gleich. Vom Gottesdienst selbst einmal abgesehen, die Zahl der Menschen, die sich von den christlichen Kirchen insgesamt nicht angesprochen fühlt, die steigt ja auch seit Jahren. Und eine Gruppe, die offenbar dazu gehört, sind Singles, weil die christlichen Kirchen deren Lebenswelten bislang weitestgehend ignorieren. Auch das ein Thema in dieser Sendung. Bevor man fragt, weshalb Menschen nicht mehr in Gottesdienste gehen, ist es vielleicht ebenso interessant zu fragen, aus welchen Gründen würden sie es denn tun? Warum gehen Menschen in die Gottesdienste? Die EKD also hat das gefragt und die Ergebnisse, so viel sei schon mal verraten, bieten keine konkreten Ratschläge, sondern allenfalls Hinweise. Was sind die richtigen Themen? Was ist die richtige Anmutung? Und auch, was ist die richtige Musik? Denn es geht bei Ritualen. Und was wäre ein Gottesdienst anderes als ein Ritual? Ja, immer auch um Ästhetik und um Emotionen.
Viele Christinnen und Christen gehen vor allem aus emotionalen Gründen in die Kirche. 4/5 der in der Studie Befragten gaben an, dass sie besonders die gottesdienstliche Atmosphäre ansprechen müsse.
Das Wichtigste ist offensichtlich für viele Menschen, dass der Gottesdienst ihrem Glauben gut tut oder sie ihn als spirituell wertvoll empfinden. An zweiter Stelle kommen ästhetische, atmosphärische Aspekte. Und da kommen wir natürlich in so einen Bereich, der schwer fassbar ist. Was genau ist die Atmosphäre? Was beeinflusst das?
Sagt Julia Koll. Die Pastorin hat die Arbeitsgruppe Kirchgangsstudie 2019 der liturgischen Konferenz der EKD geleitet. Ein weiteres Ergebnis, auch die Musik ist vielen Kirchgängern wichtig, aber
die Geister scheiden sich. Was dem einen liegt, missfällt der anderen. Also wir stoßen hier schnell, gerade auch bei der Musik, auf ein Ausmaß an gesellschaftlicher Ausdifferenzierung, das sich von einer Gottesdienstform eigentlich nicht mehr einfangen lässt.
In die traditionellen Kirchenlieder stimmen nicht mehr alle Kirchgänger inbrünstig mit ein. Das zeige sich beispielsweise bei Trauerfeiern, wenn die Hinterbliebenen sich eher volkstümliche oder Poplieder von der CD wünschen würden, sagt Emilia Handke. Sie ist in der Evangelischen Nordkirche Leiterin der Arbeitsstelle Kirche im Dialog.
Das stellt uns natürlich schon vor Herausforderungen, weil wir wissen, es wird uns nichts nützen, zu behaupten, dass die Texte tiefsinnig sind und dass das Glaubenserfahrung ganzer Generationen widerspiegelt. Das stimmt. Aber es ist eben heute so, die anderen bestimmen, was relevant ist. Wir sind als Kirche nicht mehr in der Position zu sagen, das hat für euch relevant zu sein, sondern die Menschen bestimmen, was für sie relevant ist und wir müssen uns danach richten, wenn wir sie erreichen wollen.
Ein anderer Punkt, die Pfarrerinnen und Pfarrer. Die Befragung habe gezeigt, so der Bonner Professor für systematische Theologie Michael Meyer-Blank, dass die Menschen nicht vorrangig wegen eines bestimmten Pastors in den Gottesdienst kämen. Aber
es ist mindestens aber ein Ausschlussgrund. Wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer mit mir vollkommen contre-coeur ist, dann werde ich da nicht hingehen, auch wenn die anderen Faktoren stimmen.
3/4 der rund 10.000 Befragten geben an, ihnen sei eine gute Predigt wichtig. Die Pfarrerinnen und Pfarrer stünden allerdings meist in der Pflicht, die Bibeltexte der vorgegebenen Perikopenordnung als Grundlage für die Predigt zu nehmen, kritisiert Emilia Handke.
Ich behaupte, die Texte sind so abständig und so weit weg entfernt von Menschen, die nicht so sozialisiert worden sind, dass das, was wir machen, nur einen Kreis von Eingeweihten erreichen wird, weil es auch die Sprache von Eingeweihten ist. Der Gottesdienst am Sonntag ist eine Veranstaltung für Mönche und Nonnen, die also üben über ihr ganzes Leben hinein. Und wenn jemand dazukommt, dann kann er nicht einsteigen.
In der Tat belegt die Studie, dass der Gottesdienst am Sonntagvormittag vor allem etwas für Insider ist. Julia Koll und Emilia Handke.
Der Sonntagmorgen selber, der Klassiker, das ist eigentlich von allen Gottesdienstformen der hochschwelligste. Also der offensichtlich am voraussetzungsvollsten ist, an dem dann anteilig auch Menschen, die nicht ehrenamtlich engagiert sind, am wenigsten teilnehmen. Das ist eigentlich ein Zielgruppengottesdienst für Ältere und Ehrenamtliche.
Also die Klientel, die in der Tendenz ja auch weniger wird und irgendwann ausstirbt.
Der Sonntagmorgen selber, der ist eben in seiner geprägten Form sehr voraussetzungsvoll. Also man muss sehr viel wissen, um ihn mit Gewinn mitfeiern zu können. Es fängt bei der Eingangsliturgie an, bei den geprägten Gesängen.
Man kann es ja daran sehen, wir singen Kyrie Eleison und Gloria. Das ist sozusagen Teil unseres agendarischen Gottesdienstes. Die meisten Leute wissen gar nicht, wie sie das aussprechen sollen. Die sagen dann Kyrie oder, ne, die Übersetzung kennen sie schon gar nicht.
Und er wird offenbar auch von vielen Menschen heute, einschließlich der Kirchenlieder, des relativ ordentlichen Sitzens, der frontalen Ausrichtung, der klassischen Musik, als abständig empfunden.
Die aktuellen Zahlen über den evangelischen Gottesdienstbesuch sind für die Kirche alarmierend. Von 2017 auf 2018 ist der Besuch an einem durchschnittlichen Sonntagmorgen um 94.000 zurückgegangen. Weniger als 3% der Mitglieder gehen sonntags in die Kirche. Manchmal sitzen weniger als 10 Christinnen und Christen in den Kirchenbänken, inklusive Pfarrerin und Organist.
In einer Zeit, in der die Ressourcen knapper werden, müssen wir uns ganz zwingend darüber Gedanken machen, wie wir zusammenarbeiten können in den Regionen. Und das wird nicht umhin führen, zu sagen, es gibt das klassische agendarische Format, vielleicht einmal pro Monat in einem Ort und das nächste Mal eben in einem anderen Ort, sodass es prinzipiell gewährleistet ist, ihn besuchen zu können. Aber wir können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also die Kantorinnen und Kantoren, die Pastorinnen und Pastoren, ihre wertvolle Zeit dafür allein in Anspruch nehmen, ein Format vorzubereiten, das von mitunter 5 Menschen besucht wird, die aber eine aussterbende Zielgruppe sind. Das wird nicht reichen, um ihn lebendig zu halten.
Ein weiteres Ergebnis: mit dem evangelischen Gottesdienst assoziieren die Kirchgänger nicht primär die Verkündigung einer frohen Botschaft, sagt die Studienleiterin Julia Koll.
Also eine Äußerung, ja, die uns auch frappiert hat. Als Grund für selteneren Besuch, alles läuft perfekt im Leben. Also muss man keinen Gottesdienst besuchen. Wir haben eben eine gewisse Schlagseite hin zu Traurigkeit, zu Trost, zu Jammertal, auch in unserer Liedtradition.
Michael Meyer-Blank, der Vorsitzende der Liturgischen Konferenz der EKD, betont allerdings die trostspendende Spiritualität eines evangelischen Gottesdienstes.
Keine leere Fröhlichkeit, sondern eine spirituell gegründete. Und fröhlich werde ich dann, wenn ich so mittelmäßig oder vielleicht traurig, was ich auch bin, trotzdem leben kann und sagen kann, es ist trotzdem schön zu leben, angenommen zu sein, eine Perspektive zu haben. Ich werde fröhlich trotz meiner Traurigkeit, und das ist ja auch gut evangelisch, was man mit Rechtfertigung, Erlösung, Heiligung oder wie immer beschreibt.
Für den Bonner Theologieprofessor hat auch der Gottesdienst am Sonntagvormittag noch eine Zukunft.
Der Einheitsgottesdienst ist dann gut, wenn er nicht nur die versammelt, die unter sich bleiben wollen, sondern andere Gruppen mit hinzunimmt. Und der Königsweg dazu ist Partizipation. Wenn Sie einen Chor singen haben, einen Jugend- oder Kinderchor, die haben Eltern, die haben Geschwister, die haben Freunde, das interessiert auch andere, das ist eigentlich der Königsweg. Mitmachen, ansprechen auf ungewohnten Wegen.
Es gehe um ein differenziertes Angebot, um andere Musik, einen neuen Predigtstil, eine niederschwellige Liturgie, veränderte Gottesdienstzeiten und Orte. Und gefragt seien auch neue Werbestrategien, meint Emilia Handke von der Hamburger Arbeitsstelle Kirche im Dialog. Sie nennt als Beispiel eine kleine Gemeinde in der Nähe von Rostock.
Die hat es geschafft, bei einem 17-Uhr-Gottesdienst am Sonntag, wo sie in jeden Haushalt eben einen Flyer gelegt hat, ganz stark die Teilnehmerklientel zu vergrößern, weil sie eben durch persönliche Ansprache kommen. Und diese Mühe, die wir ja sonst nicht aufwenden, also wir läuten die Glocken und warten darauf, dass irgendjemand kommt, weil er irgendwie religiös sozialisiert ist. Darauf werden wir nicht mehr warten können.
Emilia Handke hofft auf mehr Experimente und verweist auf einen Pfarrer, der jedes Mal, wenn es 5 Sonntage in einem Monat gibt, einen sehr speziellen Gottesdienst anbietet.
Und das letzte Experiment war ein eBay-Gottesdienst, bei dem er das Thema der Predigt auf eBay versteigert hat. Das sorgt natürlich nicht zwangsläufig dafür, dass mehr Leute kommen. Es sorgt aber natürlich für eine ganz andere Form von Öffentlichkeit für das Medium Gottesdienst. Ja.
Den Zuschlag gab es für 205 Euro. Das Thema der Predigt: Kommt man auch mit einer 4- ins Reich Gottes?
In die Kirche gehen und wenn ja, warum? Die Evangelische Kirche Deutschland hat dazu eine Studie durchgeführt. Michael Hollenbach hat dazu Stimmen eingefangen. Gerade eben ging es also um sinkendes Interesse an Gottesdiensten, was ja bekanntlich nicht nur die evangelischen Kirchen betrifft. Es liegt natürlich auch daran, wer sich wie angesprochen fühlt. Eine Gruppe fühlt sich von den christlichen Kirchen offenbar nicht angesprochen, nämlich Singles. Single sein hat im Christentum eigentlich ja eine lange Tradition, nicht nur wegen Jesus und seinen Jüngern, sondern natürlich auch wegen der Klöster. Das monastische Leben ist ja eine bewusste Entscheidung für das Single sein. In früheren Jahrhunderten natürlich nicht unbedingt immer eine freiwillige Entscheidung. Heute ist es keine Seltenheit mehr, sich für das Leben als Single bewusst zu entscheiden. Aber jenseits von Klostermauern interessieren sich die christlichen Kirchen bislang wenig für diese Menschen. Weil, das sagen Kritiker, immer noch zu sehr das Bild der Familie als anzustrebendes Ideal, Handeln und Haltung bestimme. Und ein Umdenken ist da nur in Ansätzen erkennbar. Gabriele Höfling hat mit Menschen gesprochen, die sich für ein solches Umdenken einsetzen.
Margarete Weber ist 55 Jahre alt und lebt in Köln. Ihren wirklichen Namen möchte sie nicht nennen. Mit dem, was sie zu erzählen hat, steht sie zwar nicht allein, aber es ist ihr ein bisschen unangenehm. Sie lebt seit rund 10 Jahren nicht mehr in einer Beziehung. Alleinstehende wurden Menschen wie sie früher oft mitleidig genannt. Seit vielen Jahren heißen sie Single. Margarete Weber empfindet ihr Single-Dasein oft als Vorteil. Sie muss im Alltag keine Kompromisse eingehen, nicht rund um die Uhr für Kinder da sein, kann ihren Interessen uneingeschränkt nachgehen. Doch es gibt auch Situationen, in denen ihr das Leben allein schwerfällt. Wenn sie mal krank im Bett liegt und trotzdem alles allein organisieren muss zum Beispiel, oder auch an Feiertagen.
Es fällt einem manchmal auch einfach die Decke auf den Kopf, so gerade am Sonntag, wenn dann alle Paare irgendwie was Schönes machen. Und wenn ich dann nicht vorgesorgt habe und mich nicht irgendwie verabredet habe, kann das auch sehr unangenehm werden. Ich kenne durchaus auch so wirklich so Attacken von Einsamkeit. Das ist manchmal auch einfach mit dabei. Und da dann freundlich mit umzugehen, das ist manchmal gar nicht so einfach.
Und so geht es vielen, weiß die evangelische Theologin Astrid Eichler. Die 61-Jährige ist ihr Leben lang als Single unterwegs. Um sich mit anderen in der gleichen Situation auszutauschen, initiierte sie 2006 das Netzwerk Solo und Co. Mittlerweile nutzen die überkonfessionelle Plattform deutschlandweit rund 1500 bis 2000 Frauen und Männer. Was Singles in ihrer Lebenssituation beschäftigt, beschreibt Astrid Eichler so.
In der jüngeren Lebensphase, also unter 40, ganz besonders für Frauen, das Thema Kinderwunsch. Das ist ein ganz existenzielles Thema. Dann später, ab 45 plus 50, mit wem werde ich alt? Ja, die zentralen Fragen, mit wem fahre ich in Urlaub? Mit wem feiere ich Weihnachten? Also auch da merken wir wieder, das sind die ganz existenziellen, großen Lebensfragen und es sind die ganz kleinen, alltäglichen Lebensfragen.
Eine Situation, die, so könnte man meinen, doch geradezu nach einer speziellen Seelsorge der Kirchen ruft. Doch eigene Mitarbeiter für die Single-Pastoral sind höchst selten. Hedwig Lamberti, die diese Aufgabe seit 2016 für das Erzbistum Köln wahrnimmt, kennt kein einziges weiteres Bistum, das ebenfalls eine Single-Referentin beschäftigen würde. Und auch in den Gemeinden vor Ort gibt es nur selten explizite Angebote für Singles. Ihre ehrenamtliche Hilfe sei dafür umso mehr gefragt, sagt Hedwig Lamberti.
Mir sagen viele Singles, sie würden dann von den Gemeinden schon mal gefragt, hey, du hast doch Zeit, du kannst doch beim Pfarrfest meinetwegen das Bier ausschenken oder die Bänke aufbauen oder da oder dort helfen. Und da fühlen sie sich überhaupt nicht wertgeschätzt, da ziehen sie sich dann auch zurück aus den Gemeinden.
Wie Singles und die Kirche zueinander stehen, das wird mittlerweile sogar wissenschaftlich untersucht. Die CVJM-Hochschule in Kassel hat für eine Studie gut 3000 evangelische hochreligiöse Singles befragt, also solche, in deren Leben der Glaube eine zentrale Rolle spielt. Wichtiges Ergebnis: Singles sind mit ihrem Leben deutlich zufriedener, wenn sie aktiv in eine Gemeinde eingebunden sind. Doch Studienleiter Tobias Künkler bestätigt den Eindruck, dass sich manche auch ausgenutzt fühlen.
Dieses Klischee, die Singles, die sind diejenigen, die haben viel zeitliche Ressourcen zur Verfügung, weil sie keine Familie haben. Und in vielen Kirchengemeinden werden sie vor allen Dingen dann in den Blick genommen als potenzielle ehrenamtliche Mitarbeiter. Und da reagieren doch einige auch sehr allergisch drauf, verständlicherweise, wenn sie da so verzweckt werden.
Rund 50% der Befragten wünschen sich pastorale Angebote, die speziell auf Singles zugeschnitten sind. Aber nur 6% gaben an, dass es eine solche Seelsorge in ihren Gemeinden bereits gibt. Überhaupt ist das Verhältnis zwischen Singles und Kirchen nicht gerade einfach. Denn es gibt theologische Moralvorstellungen, denen Singles in ihrer Lebensweise einfach nicht genügen können, zum Beispiel das Familienideal. Da sei es an der Kirche, ihre Perspektive zu weiten, meint Single-Referentin Lamberti.
Es gibt eben auch Menschen, die sehr ungewollt alleine bleiben, die hätten gerne Familie und auch Kinder, aber aus welchen Gründen auch immer ist es nicht gelungen. Und da finde ich es wichtig, dass man sie eben in ihrer Lebensform auch in den Blick nimmt. Aber wie gesagt, die Kirche, die katholische Kirche, hat vor allen Dingen immer auf Familien geschaut. Und dadurch gerieten Singles so ein bisschen ins Hintertreffen.
Auch mit der kirchlichen Sexualmoral können Singles in Konflikt geraten, sagt Soziologe Tobias Künkler.
Dass es eben sehr strenge Sexualnormen gibt, Sexualität als etwas angesehen wird, was eigentlich nur in der Ehe irgendwie gelebt werden darf. Und die Frage, wie können denn Singles mit ihren sexuellen Bedürfnissen überhaupt angemessen und legitim umgehen, überhaupt nicht thematisiert wird.
Diese theologischen Faktoren, verbunden mit einem bisweilen etwas ungeschickten Agieren von Gemeinden, führt laut den Experten bei nicht wenigen Singles zu einer gewissen Distanz zur Kirche. Eine Distanz, die mit Blick auf das Leben Jesu allerdings unbegründet ist, darauf weist Astrid Eichler vom Netzwerk Solo und Co. hin.
Jesus war Single. Jesus hat als jüdischer Rabbi unverheiratet gelebt. Seit Jesus gibt es eine neue Lebensmöglichkeit, die es vorher so im jüdischen Kontext so nicht gab. Dass Würde eines Menschen und Wert eines Menschen nicht von Ehe, von Beziehungsstatus und Lebensstand abhängt.
Für einen guten Umgang miteinander sieht Eichler aber auch die Singles in der Pflicht.
Wenn denn so die Singles alle ihre Idealvorstellungen auf Familie projizieren, dann ist es halt Zeit, auch mal zu sagen, Leute, so ist es aber auch nicht, ne? Auch zu sehen, Mensch, Familie ist bei weitem nicht nur Zuckerschlecken. Und Beziehung ist Beziehungsarbeit.
Nach der Zukunft gefragt, sind sich alle Gesprächspartner einig, dass die Single-Pastoral ausgebaut werden sollte. Sei es nun in den Gemeinden oder auf höherer, beispielsweise diözesaner Ebene. Hedwig Lamberti vom Erzbistum Köln hat zum Beispiel schon Single-Wochenenden angeboten. Der nächste Single-Gottesdienst ist noch im Herbst geplant. Und in Astrid Eichlers Netzwerk Solo und Co. gibt es neben gemeinsamen Kinobesuchen und Urlauben auch die Idee, dass sich Singles in sogenannten gemeinschaftlichen Lebenszellen zusammentun, in die gleiche Straße oder das gleiche Haus ziehen, um das Leben verbindlich und mit einem spürbaren Bezug zum Glauben zu teilen. Und auf diesem Feld sieht Soziologe Künkler für die kriselnden Kirchen eine bisher noch ungenutzte, riesige Chance.
Da fände ich es eben für eine Kirche in Transformation sehr spannend, sich zu überlegen, können wir eigentlich wieder eine neue Avantgarde werden, darin ganz neue Sozialformen zu erproben, in denen man so diese primäre Loyalität zu Christus einerseits einübt und andererseits in der neue Vergemeinschaftungsformen geschaffen werden. Also die monastische Lebensformen waren in der Kirchengeschichte mal so eine Avantgarde. Und die Frage ist, kann Kirche nicht etwas dafür machen, dass hier auch soziale Innovation in diese Richtung gefördert wird?
Seelsorge für Singles, bislang für die christlichen Kirchen kaum ein Thema. Ein Bericht war das von Gabriele Höfling. Ein Grund, der Menschen vom Gottesdienst abhalten kann, ist ja ziemlich profan, das schöne Wetter. Und das ist auch in diesem Herbst in Deutschland ja überwiegend sonnig. Profan ist die Sonne an sich natürlich nicht, auch nicht aus religiöser oder besser gesagt aus religionshistorischer Perspektive. Die Idee der Sonne als Gottheit ist ja so alt wie naheliegend und kommt in praktisch allen Kulturen in irgendeiner Form vor. Mal als eine Gottheit unter vielen, aber auch als eine Gottheit primus inter pares. Und nach Ansicht von Ägyptologen spielt die Sonne keine wichtige Rolle in der Genese des Monotheismus überhaupt, nämlich in Form des Sonnengottes Aton. Heute betet niemand mehr die Sonne an, höchstens im übertragenen Sinne. Dass es aber Menschen gibt, die das Betrachten eines Sonnenuntergangs am Meer nicht nur so ganz schön finden, sondern auch zu einer spirituellen Erfahrung umdeuten, das passt durchaus auch in unsere heutige Zeit.
Das Ende naht, das Ende des Tages. Höchste Zeit, sich noch ein Plätzchen zu reservieren an diesem herbstlich kühlen Abend am Strand von Utersum, ganz im Westen der Nordseeinsel Föhr.
Ich habe gerade gebracht eine Kühltasche und ich muss mal reingucken. Ich meine, da sind zwei Astra-Kiezmischen drin und Wasser und eine Flasche Weißwein.
Die Kühltasche steht am Rande der südlichsten Holzbank, eine der kürzeren hier oben auf dem Steindeich. Und die ist jetzt besetzt von den Meyers aus Herdecke. In 30 Minuten geht die Sonne unter, genau zwischen den Inseln Sylt und Amrum, auf die man von hier aus blicken kann. Es soll ein weiterer unvergesslicher Abend werden für den fast erwachsenen Sohn und seine Eltern.
Also bei uns zu Hause ist das nicht so schön wie hier.
Obwohl wir auch schon schöne Sonnenuntergänge.
Ja, bei uns ist auch nicht schlecht.
Ja, wir haben auch das Glück, dass wir einen weiten Blick haben, da wo wir wohnen. Und da sehen wir auch die Sonne untergehen. Aber es ist natürlich noch mal was anderes, wenn das Meer dabei ist.
Das Meer und viele andere Menschen um die Meyers herum. Dieser Ort hier hat sich in den letzten Jahren zum Hotspot für Sonnenanbeter entwickelt. Und zieht auch bei 12 Grad und einem Wind, der scharf über die See pustet, so wie heute, die Urlauber an. Alle Sitzplätze hier oben sind komplett besetzt. Auf dem Deich haben sich weitere Zuschauer auf ihre Jacken oder mitgebrachten Decken gesetzt.
Weil heute wohl der beste Tag noch in der Woche ist. Ab morgen gibt es den Keller mit dem Wetterchen.
Ja, eine Stunde sitzen wir hier schon.
Mütze, Schal, fast schon Handschuhe sind heute Pflicht. Und der Herr neben dem Mann aus dem Harz trägt sogar seine Kapuze.
Ja, ist ja auch nicht gerade tropische Temperaturen heute Abend hier. Da muss man sich schon ein bisschen wärmer anziehen, damit man nicht friert und dass einen nicht die Kälte zwischendurch nach Hause treibt, sondern dass man hier das ganze Spektakel auch bis zum Ende durchsteht.
Ein Wunsch seiner Frau. Einfach mal nur sitzen und genießen. Diese Sehnsucht nach besonderen Erlebnissen mit der Familie, nach Genuss und Achtsamkeit ist ein Trend unserer Zeit. Er verändert das Denken der Menschen und allmählich auch die Angebote der Touristiker. Achtsam den Sonnenuntergang genießen. So nennt sich zum Beispiel ein Paket auf den ostfriesischen Inseln. Buchbar, komplett mit einem Glas Sekt und einem garantiert lauschigen Platz im Strandkorb. Hier auf Föhr aber sorgt noch jeder und jede für sich selbst.
Du auch?
Ja. Ich fahre Auto gleich noch.
Die Sonne taucht gerade spektakulär feuerrot durch die Wolken. Gleich ist sie weg für heute. Es wird deutlich stiller ringsum.
Ich glaube, das ist einfach beruhigend.
Eigentlich einfach nur ein Gefühl der Freude und den Tag ausklingen lassen und sich einfach freuen, ja, hier zu sein.
Schön. Meditativ. Meeresrauschen, Sonnenuntergang, Wind.
Der Wind schläft in diesem Moment ein. Der letzte Schein der Sonne ist ins Meer getaucht. Die Wolken leuchten dramatisch und der Himmel glüht in rot-violetten Farben.
Ja, aber so dieses Gefühl, was man so behalten möchte, ne?
Bettina Meyer aus Herdecke möchte die Zeit anhalten. Achtsamkeit sagt ihr nicht viel. Religiös ist sie auch nicht, aber
wenn es Nacht wird, wird es für mich ernster. Man denkt über andere Dinge nach als tagsüber, wenn man abgelenkter ist und wenn alles im Licht ist, finde ich.
Und das sind halt die besonderen Momente, wenn der Leuchtturm jetzt hinten leuchtet. Super.
Es ist dunkel jetzt. Die Reihen lichten sich langsam. Die Meyers aber und das Ehepaar aus dem Harz harren noch einen Augenblick aus.
Faszinierend war das, wirklich. Ganz toll. Das vergisst man nicht, sowas.
Sonnenuntergänge als spirituelle Erfahrung. Elin Hinrichsen hat zugeschaut. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Wir folgen gleich die Nachrichten und dann anschließend wie jeden Dienstag unsere Sendung Sprechstunde mit aktuellen Informationen aus der Medizin. Mein Name ist Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.